Was machte den Dienst von Jesus so übernatürlich kraftvoll, als er auf der Erde lebte? Was machte es aus? Wie kam es, dass er so Wunderwerke tun konnte auf dieser Erde? Hat jemand eine Idee dazu? Ich höre, er lebte aus der Beziehung mit dem Vater. Heiliger Geist, höre ich. Wer bietet mehr? Der Metzger würde sagen, darf es ein bisschen mehr sein? Und schon hast du einen Euro mehr, den du zahlst an der Kasse. Noch jemand was zu bieten? War eins mit Gott. Nun gut, ich glaube, da bin ich doch beim richtigen Thema heute Abend. Was Jesus oder Jesu Dienst so übernatürlich kraftvoll machte. Wir müssen grundsätzlich erst einmal feststellen, dass Jesus auf der Erde absolut wirklich Mensch war. Ich glaube, wir machen uns die Tiefe, die Tragweite der biblischen Aussagen und der Aussagen Jesu nicht so bewusst. Wir lesen es, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ja, wem sagt das noch was? Das ist so, er entäußerte sich, für manche Leute, das ist schon so ein Satz geworden, naja, heute Nachmittag habe ich mal Wohnzimmer den Teppich gesaugt. Also es haut keinem mehr vom Hocker, es macht nichts mehr irgendwie aus. Er entäußerte sich selbst, heißt, er zog sich aus. Im Grundtext heißt, er entkleidete sich. Er zog seine Göttlichkeit aus. Er zog seinen Herrschermantel aus. Er legte alles, was ihn als Herrscher oder als Sohn Gottes ausmachte, als Gott ausmacht, das legte er ab. Er legte das im Himmel ab. Als Jesus auf diese Erde kam, da kam er als ein Baby, als ein Mensch, so wie du und ich. Er war zwar der Sohn Gottes, der Schrift nach, der Zeugung nach, aber die Bibel sagt, er war absolut Mensch. Also Jesus hatte als Mensch in dieser Welt genauso viel Kraft wie du und ich. Beziehungsweise Jesus war in dieser Welt genauso kraftlos wie du und ich. Jesus war absolut kraftloser Mensch. Das Einzige, was er hatte, war seine menschliche Stärke, die du und ich auch haben. Das war alles, was er hatte. Und doch, es gab einen Riesenunterschied. Es gab etwas, was in seinem Leben es ausmachte, dass sein Dienst anders verlief. Dass sein Dienst so verlief, dass die Leute sagten, er predigt mit Vollmacht und nicht wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten beriefen sich auch auf die Schrift. Sie beriefen sich auf die Grafe, auf die Schriften und auf das Alte Testament. Aber es passierte an sich nicht viel. Und da kommt dieser Jesus. Und dieser Jesus, der stellt buchstäblich alles auf den Kopf. Auf einmal gehen Dinge los, passieren Dinge, die vorher durch Menschen nicht so passieren. Die nicht so geschehen. Und doch war er Mensch. Ich will, dass du das tief verinnerlichst. Jesus war genauso Mensch wie du und ich. Ich stamme von meinen Eltern ab. Jesu Abstammung leitet sich vom himmlischen Vater her. Sein Geist, als Geist war er da, Geistwesen, Gott ist Geist. Als Geistwesen war er schon in der jenseitigen Welt, bevor er auf diese Erde kam. Denn das ganze Universum, alles was ist, sagt die Bibel, wurde durch ihn geschaffen, richtig? Er hat alles gemacht. Alles ist Kolosserbrief, alles ist durch ihn gemacht, alles ist zu ihm hin, also in ihn hinein geschaffen, so dass es nur bestehen, existieren kann, weil er existiert. Schaffe Jesus weg und die Welt bricht zusammen. Sie löst sich auf. Bin ich laut genug? Ja, ist okay, könnt ihr alle hören. Okay. Klang mir so ein bisschen dumpf hier. Auf jeden Fall, Jesus war Mensch. Jesus war Mensch wie du und ich. Und doch, was machte diesen Unterschied aus? Was machte es aus, dass er Wunder tat? Wie konnte er Wunder tun? Er konnte es nicht tun, weil er als Gottes Sohn geboren wurde. Deshalb konnte er es nicht tun. Jesus war nicht in der Lage, irgendein Wunder zu tun. Jesus konnte als Mensch, so wie er geboren wurde, kein einziges Wunder tun. Er war dazu nicht in der Lage. Ging nicht. Obwohl er göttlicher Abstammung war. Aber er war Mensch. Absolut Mensch aus Fleisch und Blut. Und die Schrift erklärt es selber, Gott selber erklärt es in seinem Wort, wie das zustande gekommen ist oder was den Unterschied ausmachte. Warum das bei Jesus so anders war. Und das möchte ich mit euch heute Abend anschauen. Warum Jesus auf der Erde wirklich so große Taten tun konnte, obwohl er absolut Mensch war. Und ich sagte, ich wiederhole mich, Jesus war von sich aus unfähig, irgendetwas zu tun. Ich wiederhole, Jesus war von sich aus unfähig, irgendetwas zu tun. Wir lesen zuerst einmal 2. Korinther Kapitel 5. Ihr schlagt doch mal eure Bibel auf und schaut es mal mit. Es wäre gut, wenn du deine Bibel in den Gottesdienst mitbringst, damit du lesen kannst, was ich dir erzähle und dass du siehst, dass es stimmt. 2. Korinther Kapitel 5. Das ist so eine schöne Stelle, die uns so gefällt, weil da etwas mit uns geschehen ist. Und deshalb enden wir auch meistens mit dem, was an uns geschehen ist, weil wir dann schon sehr glücklich und zufrieden sind, dass sowas Tolles mit uns passiert ist. 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Richtig? Die Schriftstelle kennt ihr. Die meisten hören auch da auf, weil es ja um uns geht. Aber jetzt weiter, alles aber, also diese neue Schöpfung, die wir geworden sind, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. Okay, Vers 19. Dass Gott in Christus war. Wir werden das hinterher auch an anderen Schriftstellen noch feststellen. Das ist eine ganz gewichtige Aussage. Hier steht nicht geschrieben, dass Gott mit Jesus Christus war, mit seinem Sohn. Es steht auch nicht geschrieben, dass er über ihm war. Es steht auch nicht, dass er unter ihm war. Sondern hier steht geschrieben, Gott war in seinem Sohn drinnen. Gott wohnte in dem Körper seines Sohnes. Als Jesus auf der Erde unterwegs war, war der Vater Gott in dem Körper von Jesus anwesend. Er wohnte dort. Gott ist allgegenwärtig. Richtig? Er ist nicht begrenzt auf irgendeinen Ort. Aber während Jesus hier auf der Erde war, wohnte Vater Gott in seinem Sohn. Hast du das aufnehmen können? Vater Gott wohnte in seinem Sohn. Jetzt sagt die Schrift, so sind wir jetzt gesandt an Christus. Okay, das lassen wir erstmal weg. Also noch einmal. 2. Korinther 5, 18. also 17, wir sind von neuem geboren. Eine neue Schöpfung, Altes vergangen, Neues ist geworden. Alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Jesus Christus, in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Wenn wir den Dienst von Jesus anschauen, dann stellen wir fest, dass Jesus, ich hätte fast gesagt, ungeheure Überredungskunst, Aufklärung an den Mann gebracht hat, weil seine Jünger, mit denen er 3,5 Jahre zusammen war, etwa 3,5 Jahre, dass am Schluss seine Jünger immer noch nicht kapiert haben, dass der Vater die ganze Zeit in Jesus gelebt hat. Ich zeig's euch nachher. Die Jünger haben es nicht kapiert. Das war für sie eine Nummer zu hoch. Und ich glaube, und wenn ich dann den Apostel Paulus lese, dann stelle ich fest, dass der Paulus mit gewaltigem Eifer zu uns spricht und erklärt, wie unsere Beziehung zu Christus in Christus ist und so weiter. Und wir das scheinbar irgendwie nicht verstehen. Wir betrachten viele Dinge einfach nur religiös. Es ist für uns so, ich meine, sagen wir andersrum, gläubige Menschen haben kein Problem damit, dass sie glauben, dass Dämonen in Menschen leben können, richtig? Und wir wissen von der Bibel, Geister, Dämonen können in einem Menschen leben, richtig? Ich spreche jetzt nicht von den Gläubigen. Wiedergeborene Christen können nicht besessen sein, sie können aber tyrannisiert werden, das wäre aber ein anderes Thema. Aber wir wissen, dass Geister in Menschen wohnen können. Jesus zeigt es uns, als er Dämonen austrieb. In dem einen Mann war sogar eine Legion von Geistern drin. Ihr wisst, wo die Dämonen hinterher in die Schweine entlassen wurden. So, also, das heißt, in diesem Körper, in einem menschlichen Körper, können bis zu einer Unzahl, Legionen, wie auch immer, von Geistern leben. Wenn Dämonen in einem Körper leben können, wieso sollte Gott nicht in einem Körper leben können? Hallo? Gott lebte in dem Körper seines Sohnes. Gott lebte in dem Körper seines Sohnes. Und es heißt, Jesus versucht das den Jüngern immer wieder zu sagen. Johannes 5, 19, ich gehe mit euch mal ein paar Stellen durch. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, zu den Juden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das Wort wahrlich heißt Amen, Amen. Das heißt, das, was ich euch jetzt sage, ist absolut wichtig, ist absolute Bedeutung. Das heißt, das ist eine Wahrheit, die dürft ihr niemals vergessen. Immer wenn bei uns wahrlich steht, steht das Wort Amen. Ja? Wenn wir das Vater unser beten, am Schluss sagen wir Amen, dann sagen wir eigentlich immer wahrlich. Wahrlich ist übersetzt bei uns, aber das Wort heißt Amen. 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 Immer wenn Jesus sagte, Leute, Amen, Amen. Oh, jetzt hat er was Wichtiges zu sagen. Da war allen klar, jetzt kommt was, was wir nie vergessen dürfen. Jetzt kommt etwas, das wir niemals beiseite schieben sollten. Jetzt kommt etwas, das wir niemals einfach nur hören sollten. Sondern hier geht es um eine fundamentale Wahrheit. Und er sagt hier in Johannes 5, Vers 19, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Steht das bei dir auch so? Der Sohn kann nicht, Dunatai, er kann nicht, Adunatai, er ist dazu nicht in der Lage. Wir wissen, dieses kann nicht, wir haben das mal anderweitig untersucht. Dieses kann nicht heißt, in mir ist keine Fähigkeit, das zu tun. Ich besitze keine natürliche Fähigkeit, keine natürliche Kraft, um das zu tun. Und das ist, was Jesus hier sagt. Leute, ihr müsst das wissen. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Ich kann nur tun, was mein Vater mir zeigt. Was auf übernatürliche Weise zu mir kommt, das setze ich um. Das, was ich aus meiner Beziehung mit meinem Vater heraus empfange, das tue ich. Außer was er den Vater tun sieht, da sehen wir Connection, Beziehung, Intimität. Vergiss nicht, der Vater wohnt in Christus. So sagt es der Apostel Paulus. Jesus wird es später noch klarer sagen. Denn was der tut, was der Vater tut, das tut dann ebenso auch der Sohn. Wir sind ja oft so, wir lesen ein Wort, dann sagen wir, das nehme ich jetzt und das tue ich jetzt. Und wir erleben dann oft nicht das, was wir dann tun wollen oder meinen tun zu sollen. Jesus sagt, das, was ich tue, habe ich zuvor gesehen bei meinem Vater, dass ich das so tun sollte. Damit will ich jetzt nicht sagen, also warten wir mal ab, bis wir mal irgendwie was sehen und dann wird es vielleicht schon werden. Nein, 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 nein. Sondern wir sind dazu berufen, Sekunde für Sekunde Sehende, Hörende, Handelnde zu sein. Ich sage noch einmal, wir sind dazu berufen, in jeder Sekunde unseres Lebens Sehende, Hörende, Handelnde zu sein. Hallo? Bist du noch mit mir? Das ist nicht einfach mal so ein Geschäft für irgendwo, wenn wir mal unterwegs sind. In Vers 30, Johannes 5, wiederholt Jesus: Ich kann nichts von mir selbst tun. Seht mal, welch eine Beteuerung. Immer wieder: Mensch, er hätte doch sagen können, ich bin der Sohn Gottes, ich krieg das schon gebacken, ich mach das schon. Wie sind wir, sind Jünger Jesu manches Mal nicht so in einer Art Überheblichkeit? Oh, wir sind Söhne Gottes, wir machen das schon. Ja, wir könnten Dinge tun, wir können Dinge machen, diese Dinge sind wahr. Das werden wir uns heute aber nicht anschauen. Aber Jesus war nie überheblich. Jesus sagt immer, alles, was ich tue, ist, damit mein Vater geehrt wird. Ich will, dass durch meine Handlungen Gottlob zukommt. Ich will, dass durch meine Handlungen Gott geehrt wird. Ich will, dass durch mein Reden Gott geehrt wird. Und wenn ein Zeichen, ein Wunder geschieht, wenn eine Heilung geschieht, eine Befreiung geschieht, dann will ich nicht, dass man mir zujubelt. Dann will ich, dass man meinem Vater alle Ehre gibt. Denn ich kann das nur tun, weil mein Vater in mir lebt. Weil der Vater in mir ist, deshalb funktioniert das. Ich kann nicht, Vers 30, Johannes 5, ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist recht. Und dann kommt er etwas, Vers 30, ich suche nicht meinen Willen, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Weißt du, ich befasse mich ja die ganzen Monate schon mit diesen ganzen Dingen. Ich suche nicht meinen Willen. Jesus sagt, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich suche, er sagt, hier beachte mal, nicht nur ich suche nicht meinen Willen. Ich habe gedacht, wie oft ist es in unserem Dienst und Leben so, dass wir unseren Willen suchen. Meine Berufung, die will ich, dass sie gefördert wird. Das, was ich geplant habe, das suche ich, dass es geschehen soll. Aber Jesus sagt, ich suche nicht, was ich will. Ich suche nicht nach meinem Willen. Ich frage nicht nach meinem Willen. Jesus sagt, für mich gibt's nur eines. Mein Vater, was möchtest du gerne, dass geschieht? Mein Vater, was möchtest du? Hebräerbrief sagt, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, siehe, ich bin gekommen zu tun, oh Gott, deinen Willen. Ich bin auf dieser Erde, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Wir sagen auch im Vater unser und in anderen Gebeten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Die Frage ist, meinen wir das wirklich so? Die Frage ist, nehmen wir uns auch zurück und sagen, Vater, du darfst absolut bestimmen, du darfst dirigieren, du darfst herrschen in meinem Leben. Jesus hat diese in seinem irdischen Leben sich selbst der absoluten Herrschaft, der absoluten Kontrolle seines Vaters unterworfen. Er hat sich dem Vater unterworfen. In Johannes 10, Vers 38 sagt er, er hatte immer wieder Probleme mit seinen Zuhörern. Er sagt, ihr sagt ja von dem, sagt Jesus, ich greife mal mitten in den Text, ihr sagt ja von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst. Warum? Weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Also die Juden sagen, du lästerst, kannst nicht einfach herkommen und sagen, du bist Gottes Sohn. Vers 37 sagt Jesus, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Also wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, wenn ihr an mir das nicht seht, braucht ihr mir nicht zu glauben. Vers 38, wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Ihr müsst nicht mir glauben, sondern glaubt dem, was ihr seht. Die göttlichen Auswirkungen in meinem Leben, in meinem Dienst, seht ihr, dass hier Werke Gottes geschehen, Werke Gottes der Heilung, der Befreiung, der Wiederherstellung, der Rettung und so weiter. Wenn ihr die Dinge seht, Kranke gesund werden, dann ist der Finger Gottes da, sagt Jesus an anderer Stelle und berührt die Menschen, hatten wir am Anfang des Jahres vom Finger Gottes berührt. Und Jesus sagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, wenn ihr das also behauptet, ich bin nicht Gottes Sohn, dann glaubt doch wegen der Werke. Und dann kommt in Vers 38, wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater bin. Hallo, da haben wir es wieder. Er sagt, schaut die Werke an, schaut, was ich tue. Und an dem sollt ihr erkennen. Erkennt und versteht. Merkt ihr, mit welchem Nachdruck er immer wieder versucht, zu beknien, zu überreden, zu überzeugen. Er sagt, schaut die Werke an. Keiner um euch herum tut das. Keiner um euch herum tut diese Werke. Die Werke, die ich tue, sind übernatürlich. Sie kommen aus dem Himmel. Sie sind von Gott. Schaut euch diese Werke an. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt wegen der Werke. Und dann, diese Werke, die ihr seht, sie sind auch dazu da, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater bin. Was steht hier geschrieben? Damit ihr erkennt, dass Gott euch lieb hat? Damit ihr erkennt, Gott meint es gut mit euch? Nein, schaut die Werke an, damit ihr erkennt und versteht, in mir lebt der allmächtige Gott, der himmlische Vater lebt in meinem Körper. Er sagt die Werke, betrachtet die Werke, schaut die Taten an. Seht es euch an. Zieht es dir rein, würden wir heute sagen. Er sagt, damit ihr erkennt und versteht, der Vater lebt in mir. Die Ursache, dass diese Dinge um euch herum geschehen, durch meinen Dienst geschehen, sagt Jesus, die Ursache ist, weil der allmächtige Gott und Vater persönlich in mir lebt. Das ist der Punkt. Der Vater lebt in mir. Der Vater lebt in mir. Weil wir wissen, das Wissen Jesu, dass der Vater in ihm lebt, hätte ihm überhaupt nichts genützt. Hätte überhaupt nichts gebracht. Wenn Jesus das betrachtet hätte, so wie wir betrachten, Jesus wohnt in uns, dann wäre er genauso eine tote Flocke im Leben wie wir. Entschuldige, dass ich so sage, aber dann wäre er genauso einer, der nichts ausrichtet in dieser Welt. Aber in ihm, in Jesus, war ein tiefes, tiefes Wissen. Da drin, in diesem Körper, da wohnt Gott. Da wohnt Gott. Und Jesus ging, ob er verfolgt wurde, bedroht wurde, was auch immer war, er wusste, in mir lebt der Größere. Der Größere als der Satan in dieser Welt. Mein Vater, sagt er an anderer Stelle, ist größer als alle und mein Vater ist größer als alles. Und dann sagt er, und der lebt in mir. Deshalb fürchte ich mich nicht. Deshalb kann ich mutig meinen Mund aufmachen. Wer mich antastet, tastet auch den Vater in mir an. Der ist der Vater, lebt in mir. Es ist so gewaltig, so enorm. Die Werke, die ich tue, ich tue sie, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater bin. Wir kennen die Variante zu uns im Neuen Testament. Wir sind in Christus, sagt die Bibel, richtig? Und Christus ist in uns, richtig? Wir sind in Christus und Jesus ist in uns, hier drinnen, in diesem Körper, der hier vor dir steht, wohnt ein Geist, nämlich der Geist Jesu. Hier wohnt Jesus persönlich. Wenn du mal auf deinen Bauch so fasst, dann weißt du, da hinter dieser Bauchdecke, wenn du zu Jesus gehörst, hinter dieser Bauchdecke, da ist Jesus. Das musst du wissen. Das musst du wissen. Und das macht den Unterschied. Das musst du wissen im Herzen, nicht im Kopf. Das musst du da drinnen wissen. Das muss Gewissheit sein. Das muss Überzeugung im Alltag sein. Das muss bei jeder Situation des Lebens klar sein. Da wohnt jemand drin. Jesus wusste bei jedem Umstand. Er sagt, als sie ihn versuchen umzubringen, ja, als sie versuchen, Jesus umzubringen, dann sagt Jesus zum Beispiel, ihr könnt das gar nicht. Ihr kennt das gar nicht. Ihr könnt das gar nicht, weil mein Vater, der in mir ist, der ist größer. Ihr könnt mich gar nicht umbringen. Ihr könnt mich. Ich habe gestern in der von Awakening Europe sagte ich einen Teil, hatte ich mal kurz reingeschaut bei der Heidi Baker. Nee, bin ich wieder falsch? Doch. Heidi Baker, bei Heidi Baker, genau. Und sie erzählt und da habe ich gedacht, Mann, das ist einfach, ich glaube, das ist Gottes Thema auf dieser Erde. Das ist Gottes Thema in Europa. Dieser Christus, der da in uns lebt. Sie sagt, man hat da gestanden, man hat 16 Maschinengewehre auf meinen Kopf gerichtet. 16 Maschinengewehre und mir gesagt, dass man mich tötet. Und sie hat klar gemacht, dass das gar nicht so einfach geht. Und dass sie sagt, okay, wenn ihr mich tötet, ich werde euch einfach lieben bis zum Schluss. Warum ist das möglich? Weil da in uns ein Größerer ist. Jesus wusste, du kannst mich nicht umbringen. Egal, selbst wenn du einen Panzer auf mich richtest und du schießt, die Waffe wird mich nicht treffen, weil mein Vater, der in mir lebt, der entscheidet, wann ich gehe. Mein Vater, der in mir lebt, der entscheidet, wie lange ich meinen Dienst tue. Mein Vater, der in mir ist, der hat alle Gewalt und alle Macht. Also egal, was immer ihr sagt. Ich werde erst sterben, wenn mein Vater, der in mir ist, es erlaubt. Ist das nicht beruhigend? Da sind wir wieder bei Jesus. Jesus sagt, fürchtet euch doch nicht, ich habe den Schlüssel des Todes in meiner Hand. Euch kann nicht einfach jemand umbringen. Da kann auch nicht einfach ein Dämon kommen und sagen, ich bring dich mal um. Da kann auch nicht einfach jemand kommen und sagen, ich bring dich um. Weißt du, wenn Gott etwas mit dir vorhat, dann spielt es keine Rolle, ob du gläubig bist oder ungläubig bist, will ich jetzt mal so sagen. Gott schützt dich. Wenn ich daran denke, 2 Jahre bevor ich zum Glauben kam, da war ich noch in Paraguay, da hat jemand meine Mutter beleidigt. Und dann habe ich gesagt, du tastest meine Mutter nicht an. Und der Mann war betrunken, angetrunken und hat gesagt, du wirst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich sage, du lässt meine Mutter in Ruhe. Dann zog er seinen Revolver und dann feuerte er das ganze Magazin auf mich ab. Keine einzige Kugel ging los. Er schaute sich das Ding an, hielt es in die Luft und schoss sie alle ab. Weißt du, ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht haben die Engel zwischen dem Schlagbolzen ihren Finger gehalten. Ich weiß nicht, ob sie blau dabei geworden sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin ja noch da, wie ihr seht. Weißt du, Gott bestimmt, wann wir gehen. Nicht irgendjemand auf dieser Welt. Gott bestimmt, wenn wir gehen. Ich bin als Ungläubiger in vielen Situationen gekommen, wo ich, oder manchen Situationen gekommen, wo wirklich der Tod vor der Tür stand. Aber da gab es eine Oma, da gab es eine Tante oder zwei Tanten und Onkel und die haben gebetet, du, Gott, machst aus dem Herbert einen Prediger. Und meine Tante hat mir gesagt, als ich dann da kam, so 18 Jahre, ich komme in ihre Küche, salopp, frech, wie ich meistens so war, gottlos mein Auftreten, gläubiges, christliches Provozieren. Dann kam ich in die Küche, habe wieder einen meiner frechen Sprüche losgelassen. Da hat meine Tante mich angeguckt und hat gesagt, weißt du was, Herbert, ich sag dir was, du wirst Prediger. Hey, da guckst du, wa? Gott hat einen Plan. Und er fummelt nicht irgendjemand in deinem Leben rum. Gott ist da. Jesus sagt hier, wenn ich aber die Werke tue, so glaubt mir den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt. Also wir haben wir erkannt oder haben wir es nur gehört? Die Jünger, Jesus hat den Jüngern gesagt, Gott, der Vater, lebt, lass mich mal sagen, leibhaftig, persönlich in mir, sagt Jesus. Was haben die Jünger wohl gesagt? Cool, aber verstanden haben sie es nicht. Und Jesus sagt, jetzt tue ich die Werke, damit ihr erkennt und versteht, da drinnen ist wirklich ein anderer. In mir wohnt jemand, dass der das tut, der die Werke tut, das bin nicht ich. Denn wir haben ja schon gerade gelesen davor, der Sohn kann nicht von sich selber tun, Vers 19. Vers 30, ich kann nichts von mir selber tun, geht nicht. In Johannes 14, da sagt Jesus, spricht davon, dass er von dieser Welt gehen wird. Und dass er zum Vater gehen wird. Und dann kommt doch diese berühmte Aussage vom Philippus da. Philippus aber sagt, Herr, zeige uns den Vater. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, so Jesus steht da. Also wenn ich jemand dreieinhalb Jahre lang eine Wahrheit verkündigt habe, dreieinhalb Jahre und nach dreieinhalb Jahren erklärt diese Person mir, ich habe noch nichts kapiert, ich glaube, ich würde irgendwie fassungslos werden. Aber es geht einem ja eigentlich im Dienst doch oft so. Menschen hören und hören und hören und trotzdem geschieht nichts. Jesus, der Philippus spricht zum Herr, zeige uns den Vater, Johannes 14, 8, 9 und 10. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Oh. Weißt du, das so, ich will mal sehen, kannst du mal zeigen, Jesus, wie dieser Gott aussieht? Vielleicht so eine Vision oder so ein Bildchen, vielleicht hast du ja ein Portemonnaie, ein Bild, Jesus, vom Vater. Ich weiß nicht, Jesus, ich will sehen, wie er aussieht. Da ist nichts Tiefgreifendes, da ist nichts, was jetzt vom Hocker haut. Jesus spricht zu ihm und da sehen wir, ja, ich möchte mal fast sagen, die Enttäuschung des Verkündigers. Jesus sagt, Vers 19, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und jetzt kommt etwas wieder. 10, dreieinhalb Jahre hat er die Wahrheit gepredigt. Jetzt wiederholte er sie wieder. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Philippus, wann willst du das glauben? Ihr Jünger, wann willst du das glauben? Gemeinde, wann willst du es glauben, dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Beachte mal, das heißt, forsche mal im Text. Die Worte, die ich rede, sagt Jesus, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Hallo? Also, er sagt, glaubst du nicht, dass ich dem Vater bin, der Vater in mir ist? Die Worte, und da steht das Wort, da steht nicht Graphe, da steht nicht Logos, da steht Rhema. Er sagt, Jesus sagt hier, die Rhema, das Rhema, Rhema ist, Graphe ist die niedergeschriebene Schrift. Logos ist Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes. Ja, Paulus sagt dann hinterher in seinem Dienst, er offenbart ja Christus in uns und so weiter, da sagt er, da bringe ich den Abschluss des Logos, oder da führe ich das Logos zum Abschluss. Schau mal ein andermal an. So, aber schau nochmal zurück hier. Jesus sagt, die Worte, die Rhema, die ich zu euch rede, Rhema haben wir ja gelernt, hatten wir uns auch in diesem Jahr schon öfter angeschaut. Rhema ist, wenn der Heilige Geist, nur Gott, zu uns redet und uns Worte gibt und die wir weitergeben. Und ein Rhema-Wort, das Gott uns gibt, das wird immer wirken. Das wird immer ausführen, wozu es geschickt wird. Wir haben ja schon auch mit Gebet im Epheserbrief Kapitel 6 Waffenrüstung steht, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, ja, und dann sagt er, mit jedem Gebet und Flehen betet für alle Heiligen. Das steht ja so gar nicht da, sondern die Übersetzer haben unseren Text da einfach einen Punkt gemacht, gestoppt und noch ein falsches Wort eingesetzt. Statt dia haben sie mit übersetzt. Die Bibelschüler haben das gerade gehabt. Er sagt, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist Rhema Gottes. Empfangt eigentlich das Schwert des Geistes, das ist Rhema Gottes. Das ist ein frischer Ausspruch von Gott für die Situation. Und wenn wir das Rhema sprechen, das Rhema, das geschieht dann auch. Das kann nicht einfach gestoppt werden. Es geschieht, wenn wir es im Glauben aussprechen, das Rhema. So, Jesus sagt, empfangt empfangt den Dolch des Geistes, welches ist Rhema Gottes. Und dann geht der Text weiter. Bei uns in der Bibel ist Punkt. Aber es geht weiter, empfangt den Dolch des Geistes durch jedes Gebet, welches ist das Rhema Gottes, durch jedes Gebet und Flehen im Geist. Wenn wir im Geist beten, empfangen wir Rhema-Worte von Gott im Kampf gegen den Feind, zum Beispiel. Wäre wieder nochmal ein anderes Thema. So, Jesus sagt, Philippus, ihr Jünger, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Das Rhema oder die Rhemata, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Hallo? Der Vater, siehst du, wir haben davor die ganze Zeit gelesen, Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Egal wie ich mich anstrengen würde, egal wie viel ich fasten würde, egal wie viel ich beten würde, egal wie viele Schriftstellen ich auswendig lernen würde, ich könnte kein einziges Wunder tun. Ich könnte kein einziges Werk tun. Aber dass ich am laufenden Band Wunder tue, liegt daran, dass mein Vater in mir lebt. Mein Vater tut diese Werke. Bist du dabei? Mein Vater, der in mir ist, tut diese Werke. Mein Vater, der tut diese Werke. Interessant auch, wir hatten das ja angeschaut. Wart mal, das war das Wort Wohnen, als ich mit, da ist es. Genau, am 15. März, Ach, da habe ich 2015, ich habe geschrieben 2915. Ich glaube, das ist noch ein bisschen in die Zukunft. Am 15. März 2015 sprach ich, was Jesus wirklich damit meint, bleibt in mir. Da habe ich ganz wichtige Dinge erklärt. Könnt ihr euch nochmal anhören. Nochmal zurück zu Johannes 14,10. Er sagt nochmal, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? In mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt. Und hier ist wieder dieses schöne Wort Meno. Das schöne Wort Meno. Erinnert ihr euch noch, was Meno bedeutete? Das Wort Meno bedeutet bleiben, sich aufhalten, in jemand wohnen. Das heißt, wenn einer von euch, nehmen wir an, der Albert, der lädt mich ein, sagt, komm, besuch mich mal zu Hause. Oder der Albert sagt, ach Mensch, Herbert, du arme Sau, du hast ja keine Wohnung mehr und wie auch immer. Du darfst bei uns einziehen. Ich werde aber nicht aufräumen, ich werde auch nicht kochen, obwohl ich gerne koche, aber gut, wie auch immer. Dann sage ich, oh danke Albert, dass ich bei dir wohnen darf. Ich gehe also zum Albert und zu seiner Frau und ich ziehe dort ein. Jetzt wohne ich dort, da ich keine eigene Bleibe im Moment habe. Was tue ich jetzt? Ich wohne da. Bin ich dann da, wenn ich da wohne? Und dasselbe sagt Jesus, der Vater wohnt in mir. Dass ich bin auf der Erde seine Wohnung. Hallo? Ich bin auf der Erde die Wohnung meines Vaters. Auf der Erde wohnt der Vater in mir. Ich sage es immer wieder. Ich will, dass du Dinge verstehst. Jesus hat gesagt, nach 3,5 Jahren, habt ihr es nicht kapiert? Ich war doch schon so deutlich. Ich habe es doch immer wieder schon gesagt. Das ist doch nicht eine religiöse Floskel. Das ist eine Realität. Ich sage es jetzt mal wieder krass. So wie Dämonen in einem Menschen leben können und sie beherrschen können, so kann Vater Gott, der Geist ist, natürlich in seinem Sohn Jesus in uns wohnen. In Jesus wohnte tatsächlich eine Person, sein himmlischer Vater. Und das bewirkte oder das war der Grund, dass er Wunder, dass die Werke geschahen. Und er sagt hier in Johannes 14, Vers 10, der Vater, der in mir wohnt, bleibt, habt ihr, das Meno wohnt, der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Jesus tat kein eigenes Ding aus eigenem Anlass, eigenem Antrieb. Jedes Wunder, jede Tat, die Jesus getan hat, tat sein Vater, der in ihm wohnte. Hier, lies es in deiner Bibel. Habt ihr eure Bibel? Da steht, der Vater tut seine Werke durch mich. Warum? Weil er in mir lebt. Er tut seine Werke. Jesus hatte keine Werke, er war Mensch. Hallo, Jesus war Mensch. Als Jesus auf der Erde war, war er Mensch. Er hatte keine eigenen Werke, genau wie du und ich nicht. Außer fleischliche, wenn er sich dazu entschieden hätte. Aber deshalb sagt die Bibel, dass für die Gläubigen die Werke, in denen wir leben sollen, vor Grundlegung der Welt schon bestimmt sind, richtig? Wisst ihr das? Vor Grundlegung der Welt hat der Herr, ja, ihr, die ihr neu zum Glauben gekommen seid, ihr habt das alles noch nicht gelernt, lernt ihr aber alles noch. Ihr werdet das alles lesen, finden in eurer Bibel. Aber er sagt, die Werke, die die Gläubigen auf dieser Erde leben, sind schon vor Grundlegung der Welt fertig, existent. Sie müssen nur noch in die Tat umgesetzt werden. Sie müssen freigelassen werden, freigesetzt werden. Und Jesus sagt, der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Beachte, nicht die Werke, nicht er tut seine Werke. Weil, lass es mich so sagen, der Herr, der Boss in Jesus war der Vater. Und dieser Vater, der hat gesagt, was getan wird und was nicht. Aber war Jesus arbeitslos? Nein, nein. Er war buchstäblich, was von uns in der Bibel gesagt wird. Die Bibel sagt, wir sind irdene Gefäße, richtig? Was sind irdene Gefäße? Irdene Gefäße heißt zerbrechlich, aus Erde. Das heißt, du in dir selber hast nicht die Kraft zum Überleben. Wir sind aus Erde geschaffen. Wir sind irdene Gefäße. Wir sind zerbrechlich in unserem Leben, in unserem Alltag, die Dinge, die uns begegnen. Das Einzige, was uns stark macht, das ist der Christus in uns. Sonst würden wir zerbrechen. Deshalb, wir haben ein Heer von kranken Menschen auf dieser Welt. Über 25% der deutschen Bevölkerung, die in psychologisch-psychiatrischer Behandlung sind oder diese Dienste in Anspruch nehmen müssen. Menschen, die krank sind, in vielen Nöten. Und da sollte der Christus in den Gläubigen einen Unterschied machen. Aber Jesus sagt hier, der Vater, der in mir ist, der tut seine Werke. Er sagt hier, Vers 11 weiter, merkt ihr, Jesus, schau mal, wie Jesus darauf, ja, rumreitet. Er sagt gleichwertig, das ist ja, was er jetzt hier redet, ist ja kurz vor seinem Sterben. Er wird bald in Gethsemane sein, verhaftet werden. Er wird gefoltert werden. Er wird umgebracht werden. Und jetzt nach 3,5 Jahren stellt er fest, Mensch, meine Jünger haben gar nicht kapiert, dass der Vater in mir lebt. Die haben es immer noch nicht verstanden. Die haben es vielleicht als theologische Wahrheit gehört, angenommen. Und er sagt in Vers 11, im Johannes 14 geht er weiter, nachdem wir gelesen haben, der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Vers 11, glaubt mir, sagt er. Siehst du, wie er versucht zu überzeugen? Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Leute, das ist existenziell wichtig. Glaubt mir, dass ich im Vater bin. Glaubt mir, dass der Vater wirklich, lass mich sagen, leibhaftig in mir wohnt. Gott ist Geist und er wohnt in seinem Sohn. Glaubt mir, sagt er. Merkst du, wie er beteuert, wie er beschwört? Das ist ihm so wichtig, interessant. Der Johannes schreibt im Johannesevangelium, er ist gespickt voll davon, über die natürliche Unfähigkeit Jesu, aber dem Herausstellen dessen, dass alles, was Jesus tat, nur möglich war durch den innewohnenden Vater. Seid ihr noch mit mir? Es ist gewaltig. Es ist so stark. Und Jesus sagt, glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke willen. Er wiederholt sich. An den Werken müsst ihr sehen, da in mir ist ein Größerer. Ich kann es ja selber nicht tun. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen und so weiter. Das werden wir ein andermal anschauen. Es ist also so wichtig, dass wir diese Dinge anschauen. Jetzt lebt Jesus 3,5 Jahre seinen Dienst etwa. Und dann geschieht die Katastrophe. Du musst dir vorstellen, während seines ganzen Erdenlebens war der Vater in ihm, der wohnte in ihm. Vorab lass mich noch sagen, einfach nur, dass wir es haben, der Vater, der in ihm lebte, in Apostelgeschichte 10,38, da steht geschrieben, wir wissen, dass Jesus dann, die Bibelleser wissen, dass Jesus im Jordan getauft wurde, Taufe durch Untertauchen, so wie es die Bibel sagt, Begräbnis. Und da heißt es in Apostelgeschichte 10,38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherzog und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also der Vater wohnte die ganze Zeit in Jesus. Richtig? Der wohnte die ganze Zeit. Und dann kam die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, da zog auch noch der Heilige Geist bei Jesus ein. Und dieser Heilige Geist setzte frei, bewirkte das, was der Vater im Innern von Jesus veranlasste. Verstehst du es? Der Vater wohnt in Jesus. Der Vater sagt, das und das habe ich vor. So und so soll mein Sohn arbeiten, leben, dienen. Und er hat ihm den Heiligen Geist gegeben. Und der Vater sagt, Heiliger Geist, das, was ich entschließe, die Werke, die ich tun will, Heiliger Geist, die tust du dann durch meinen Sohn. Das wirkt der Heilige Geist. Nur mal als Einwurf jetzt schon. Hast du es verstanden? So, Aber dann kam Gethsemane, dann kam Golgatha und dann geschieht etwas, etwas für uns Unfassbares. Etwas geschieht, das du und ich niemals durchmachen werden, wenn wir bei Christus bleiben. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, in Markus Kapitel 15, Jesus hängt am Kreuz. Es ist alles getan. Er hat Vorsorge getroffen für seine Mutter, dass sie die in sozialer Versorgung war, über seinen Jünger Johannes. Weil seine Mutter, der Stiefvater, der Josef, war ja nicht mehr da. Das heißt, Jesus, der älteste Sohn, der sich um seine Mutter gekümmert hätte, der würde jetzt gleich sterben. Wie aber wird Mama versorgt werden? Was wird mit Mama geschehen, wenn ich nicht mehr da bin? Wer wird sich um Mama kümmern? Und Jesus, er hängt am Kreuz, in seinem Not, in seinem Schmerz, in seiner Todesstunde, sagte Johannes, du bist jetzt Sohn für meine Mutter. Du bist Sohn für meine Mama. Mama, dieser Johannes, das kann ich dir versprechen, er wird dir Sohn sein. Er wird dich versorgen. Du musst keine Angst haben, Mama, um Versorgung. Du musst keine Angst haben, dass du einen sozialen Abstieg haben wirst. Selbst in dieser Todesstunde, in diesem Leid, sorgt Jesus sich um seine Mutter und kümmert sich darum, dass die Mutter versorgt wird. Aber dann kommt die sechste Stunde. Markus 15, Vers 33 und 34. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus am Kreuz hing, all unsere Sünde, all unsere Schuld auf ihn gelegt wurde, da zog Vater Gott aus seinem Sohn aus. Der Vater konnte sich nicht identifizieren mit der Sünde. Aber es war deine Sünde, es war meine Sünde. Es waren unsere Treubrüche, nicht seine Treubrüche, sagt die Bibel. Es war unsere Ungerechtigkeit, unser Ungehorsam. Es war unsere Krankheit, nicht seine Krankheit. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Er lud das alles auf sich am Kreuz von Golgatha. Und dann hing er dort, beladen wie ein schmutziger Sünder. Und jetzt sagt Gott, in dem kann ich nicht mehr leben. Jesus erlitt, er duldete die größte Einsamkeit, die ein Mensch, die eine Person im Universum je erleben kann. Er war in dieser Stunde größter Not von Gott verlassen. Gott war ausgezogen. Gott ging in den Himmel hinein und der Sohn hing alleine am Kreuz. Mein Gott, du hast mich verlassen. Mein Vater, du hast mich verlassen. Gott war in Christus die ganze Zeit. Aber als die Sünde, Gott, die Bibel sagt, Gott lebt, kann nicht in Sündern leben. Er lebt in solchen, die Heilige sind. Heilige werden wir dadurch, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, richtig? So, und dann werden wir Heilige und Geliebte Gottes. So, aber in einem natürlichen Menschen, wenn irgendein ungläubiger Mensch auf der Erde sagt, Gott, komm in mir wohnen, dann geht das nicht. Der Mensch muss erst zu Christus kommen, er muss zu Jesus kommen. Aber als Jesus am Kreuz hängt, die Schuld auf ihm ist, da ist Vater nicht mehr da. Vater ist ausgezogen aus dem Haus, in dem er auf der Erde in seinem Sohn lebte. Welch eine Tragödie, welch eine Katastrophe, in der größten Not, alleine, niemanden zu haben, der einem beisteht. Alle Jünger geflohen. Johannes, der steht und mit Mama da und mit ein paar Frauen. Die hohen Priester verspotten ihn. Die Juden verspotten ihn, denen, die Leute, die Heilungen, Zeichen, Wunder erlebt haben, sagen, na ja, dann schauen wir doch mal, wenn er Gottes Sohn ist, wird er heruntersteigen vom Kreuz. Und als er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da Da sind welche, die sagen, oh Mann, die haben Erbarmen, gebt ihm was zu trinken, der braucht jetzt was zu trinken, tränkt einen Schwamm und halt ihn an den Mund. Jemand anders ruft, tut das nicht, wir wollen mal gucken, vielleicht wird die Situation so brenzlig, vielleicht kommt ja Elia und holt, hilft ihm. Es wurde zum Schauspiel eine unbarmherzige Meute, die dort war, schaulustig. Da hängt er am Kreuz, verlassen vom Vater, allein gelassen und hilflos, wehrlos. Er konnte nicht mehr herabsteigen vom Kreuz. Er konnte es nicht. Der Vater war nicht mehr in ihm. Der Heilige Geist war nicht mehr in ihm. Da hing Jesus als Mensch für uns geschlachtet, gestorben, vaterlos, ohne Heiligen Geist. Aber Gott sei Dank auferweckt am Schluss, weil er sündlos war, weil er die Sünden der vielen getragen hat, kann er auch den vielen Leben geben. Welch eine Tragödie geschieht. Überleg dir mal, ich glaube, du und ich, wir werden nie in die Situation kommen, wenn wir bei Christus bleiben, dass wir in der Todesstunde allein sind. Du und ich werden in der Todesstunde nicht alleine sein. Hallo? In unserer Todesstunde, da wird Jesus da sein. Da wird der Vater da sein. Da wird der Heilige Geist da sein. Da werden die Engel Gottes sein. Der ganze Himmel wird da sein, wenn du und ich diese Erde verlassen und heimgehen zu Gott. Wir hängen nicht irgendwo einsam am Kreuz oder irgendwo verlassen. Egal, wo wir einmal unser Leben aushauchen, egal, wo wir einmal sterben werden, der ganze Himmel wird da sein und dich und mich nach Hause holen. Amen. Das ist es. Wir haben eine Hoffnung, Leute. Wir haben eine starke, gewaltige, enorme Hoffnung. Jesus, normaler Mensch auf der Erde. Die Werke, die geschahen, waren, Jesus sagt, die tut mein Vater. Es sind seine Werke, die er tut, mit dem Heiligen Geist zusammen. Und dann sagt er seinen Jüngern, dass eine neue, jetzt, wenn ich dann gegangen bin, dann wird eine neue Ära anbrechen. Nur noch eine kleine Weile, das lese ich noch. Nein, das lesen wir nicht mehr. Nur noch eine kleine Weile. Nur noch eine kleine Weile, dann ändert sich das, weil ich zurück zum Vater gehen werde. Wir leben in einem neuen Zeitalter. Seit Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, seit er auferstanden ist, zum Vater gegangen ist, gekrönt ist als König und alle, die zu ihm kommen, mit in die himmlischen Örter versetzt werden durch Gott Vater selber. Wenn das wir alle mit ihm dort verbunden sind. Bin ich gerade aus meinem Vater. Genau, wir leben in einem neuen Zeitalter. Es hat mit der Himmelfahrt Jesu hat ein neues Zeitalter begonnen, das Zeitalter der Gnade. Wir leben nicht mehr in dem alten Zeitalter. Es ist ein neues Zeitalter. Das Zeitalter der Gnade. Und dieses Zeitalter der Gnade, das soll nach Gottes Plan und Gottes Willen enorme Auswirkungen haben auf die jetzige Welt, in der wir leben. Und da sind wir in eine große Verantwortung hineingerufen, aber auch in eine große Herrlichkeit hineingerufen. Das würde ich gerne nächstes Mal mit euch anschauen. Was ist geschehen? Was ist jetzt gewechselt? Welcher Wechsel geschah, nachdem der Vater bei Jesus auszog und Jesus zur Rechten des Vaters ist? Es ist so gewaltig. Ich hoffe, du hast es verstanden heute Abend, dass Jesus absolut unfähig war. Er war Mensch. Weißt du, wenn Jesus immer wieder beteuert, ich kann nichts von mir selber tun, entweder ist das die Wahrheit oder er ist ein Lügner, richtig? Würde Jesus lügen? Würde er uns Märchen erzählen? Nein, nein. Es ist die Wahrheit. Jesus sagt, damit er ist so auf unsere Ebene gekommen. Mensch wie du und ich. Mensch wie du und ich. Mensch wie du und ich. Wir haben die gleichen Bedingungen, aber wir haben auch die gleichen zukünftigen Aussichten. Und das werden wir uns dann anschauen nächstes Mal. Ich wünsche dir mir, dass das so fest wird in dir, dass du das nie wieder vergisst. Den Dienst Jesu, dass er übernatürlich vollmächtig war, lag daran, weil der Vater in ihm wohnt und die Werke tat, zusammen mit dem Heiligen Geist. Danke, Herr. Ich bete, Herr, dass du uns dein Wort so richtig hineinschreibst in unsere Gedanken und unsere Herzen, dass es zu einer tiefen inneren Überzeugung wird. Und dass das, was du in uns hineingelegt und getan hast, Auswirkungen hat. Auswirkungen hat in diese Welt hinein. Wir sind berufen, Herrlichkeit in Nationen hineinzutragen. Ja, wir sind dazu berufen, Herrlichkeit in Nationen hineinzutragen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.